Da ich ja für mein Hiersein nichts Finanzielles nehme, weil ich ja unbezahlbar bin, kann ich aber nur sagen, das Einzige, mit dem Sie mir eine richtige Freude machen können, ist Lederach-Schokolade. Und seit einigen Tagen ganz besonders gerne. Denn wie die Neue Zürcher Zeitung richtig schreibt, wo sind wir denn gelandet, dass wir mittelalterliche Sippenhaftung inzwischen in unseren freiheitlichen Staaten haben? Und deswegen bin ich froh, liebe Frau Gall, dass Sie das jetzt alles noch mal so humoristisch und fröhlich gesagt haben. Denn nach dem, was wir eben gehört haben, zu dem ich ja gar nichts Großartiges mehr hinzufügen kann, aus dem Munde von Herrn Studer und auch von Herrn Freiburghaus, habe ich mir immer gedacht, und das auch in der Schweiz. Wissen Sie, aus deutscher Sicht, und ich komme gerade auf dem Umweg und Vorträge in Karlsruhe und Umgebung aus dem Wallis, aus einer ganz anderen Welt. Sie müssen sich vorstellen, Berlin und Wallis, das ist der größte Kulturschock, den es überhaupt gibt. Aber dass das alles hier bei Ihnen möglich ist, da sage ich ganz offen, so hätte ich mir das nicht gedacht. Ich möchte zuerst einmal ganz herzlich danken für die freundliche Einladung, für das Vertrauen, das Sie in mich setzen. Und natürlich ist die Stiftung Zukunft CH mir nicht nur ein Begriff, sondern ich bin dankbar, dass es diese Initiative gibt, die Hans-Jürg Stückelberger ja gegründet hat. Wir haben es eben gehört. Michael Freiburghaus hat eben gesprochen. Das sind zwei Pfarrer von Format. Wir haben ja heute gerade im kirchlichen Bereich einen lawinenartigen Abfall von allem, was noch vor 10, 20 Jahren selbstverständlich war, aus der Bibel heraus. Man kann ja gar nicht so schnell gucken, wie sich das alles verändert. Herzlichen Dank auch Beatrice Gall für die freundlichen Worte der Begrüßung. Und wer sozusagen in positiver Weise nervig an mir dran war, ist Nicole Niessen, ihre Pressesprecherin, dass ich überhaupt hier bin. Sie hat mich überall hin verfolgt, dass ich auch bitte unbedingt jetzt hier erscheinen soll. Und das tue ich gerne. Und möchte einfach sagen, nach dem, was wir jetzt schon gehört haben, hätte man eigentlich sagen können, jetzt hören wir uns nicht einen Vortrag an, sondern wir gehen unverzüglich auf die Straße. Wir gehen unverzüglich Richtung Bundesrat und Bundeshaus und wo nicht überall. Wissen Sie, wenn wir jetzt uns nicht wehren, wann dann? Und wir wehren uns gegen Dinge, die vor 10, 15 Jahren noch unvorstellbar gewesen wären. Es ist ja nichts, was so schleichend kommt, sondern es geht lawinenartig. Und ich komme von der Nordsee, da nicht, wenn ein Deich nur leicht angerissen wird, dann kommt die Flut. Da können Sie nichts mehr, können Sie noch so viele Sandsäcke ranschleppen, dann ist alles aus. Lassen wir es nicht so weit kommen. Wir haben gerade in Bayern Wahlkampf, Hessen auch, in Deutschland von ihren Bäumen, an den Bäumen hängen die Köpfe derer, die gerne gewählt werden wollen. Also auch bei Ihnen ist Wahlkampf. Ich erinnere mich, als Journalist habe ich ja hunderte von Parteitagen miterlebt in 50 Jahren. Und der letzte Parteitag von Edmund Stoiber, damaligem Ministerpräsidenten von Bayern, bevor er dann abtrat, das waren noch Zeiten, wo die CSU, und das ist gar nicht so lange her, noch 60% kriegten. Da war es aber auch noch eine christliche Partei und eine Partei, die bürgerlich war und mitten im Leben stand. Und je weiter man in Deutschland nach Süden kommt, desto länger sind die Reden. Und da ächzten wir als Journalisten schon hinter unseren Schreibblöcken und den Computern und Laptops und so weiter. Und er redete und redete, dann ging schon der Duft von Schweinsbraten und Bier durch die Halle. Und er merkte die Unruhe und machte dann eine Anleihe an einen der größten Comedy-Stars, würde man heute sagen, Komödianten Karl Valentin, der vor 150 Jahren von Liesel Kallstadt, mit der zusammen er auftrat, das zweifelhafte Lob bekam, ihnen könnte man sekundenlang zuhören. Das sind heute so die Maßeinheiten, die in Kirchen gelten, auch bei Bundestagsreden. Nach einigen Sekunden ist man ja schon so schockiert, dass man schon innerlich oder äußerlich abschaltet. Karl Valentin, dieser große Kabarettist, Komödiant, Comedy-Star vor 150 Jahren, wenn die Leute am meisten lachten, dann hatte er die tiefste Wahrheit gesagt. So auch diese Anekdote, wie er durch die Münchner Innenstadt geht, Viktualienmarkt, und geht auf die Passanten zu. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Und das ist genau unsere heutige Zeit. Können Sie mir sagen, wo ich hin will? Die Menschen wissen nicht mehr, wohin sie eigentlich wollen. Das ist nicht nur in der großen Politik, im Journalismus, in der Wissenschaft. Das geht bis in die kleinsten Einheiten der Familien, Schulen, Arbeitsplatz. Wir wissen nicht mehr, wo wir hin wollen. Das ist eines der größten Probleme. Deswegen müssen Sie jetzt in der Schweiz, jetzt in den Wahlzeiten, diese Leute, die dort an den Bäumen hängen, fragen, wohin wollen Sie? Wohin wollen Sie mit der Schweiz, mit den Schulen, mit Ehe, Familie, mit all den Dingen, die uns unter den Nägeln brennen? Was ist denn Ihr Ziel? Das ist doch das Entscheidende. Das geht alle Parteien an. Lassen Sie nicht locker mit der Frage, was haben Sie mit uns vor in den nächsten Jahren? Wie stellen Sie sich die Schweiz im Jahre 2030 vor? Das will ich jetzt wissen. Wie ist es mit der Einwanderung? Wie ist es mit der Bildungspolitik? Wie ist es mit all den Fragen, die wir eben schon miteinander bedacht haben? Geschlechtsumwandlung, Gender. Wie halten Sie es damit? Was ist Ihr Ziel? Und von Hans-Georg Gadamer, dem großen Philosophen, bei dem ich noch in Heidelberg studiert habe, der hat diesen Satz eben gesagt: Zukunft ist Herkunft. Wenn du dich deiner Herkunft nicht mehr besinnst, hast du auch keine Zukunft. Es kommt also darauf an, von welchen Wurzeln wir leben, um damit Früchte tragen zu können. Das ganze Thema Manipulation, was wir heute erleben, ist ja pure Manipulation. Und die meisten Menschen lassen sich von einer Meinung zur anderen spülen. So schnell kann man gar nicht gucken, wie sie ihre Meinung ändern. Das hat damit zu tun, dass wir unsere Wurzeln verloren haben. Jeder Kommunikationswissenschaftler, ob das ein Kommunist ist, ein Christ, ist völlig wurscht. Jeder Kommunikationswissenschaftler sagt Ihnen heute, manipulationsanfällig sind nur Menschen, die keine Wurzeln haben. Wurzeln heißt nämlich, je tiefer Sie in der Erde verankert sind, da können Sie Energiekrisen, Wassermangel, Sturm, Wind, alles überstehen. Nicht? In Deutschland sagen wir, eine deutsche Eiche haut nichts um. Je tiefer die Wurzeln sind, desto stabiler sind sie. Und was meist übersehen wird bei diesem Bild, je tiefer die Wurzeln, desto weniger können sie umgetopft werden. Das heißt, sie können nicht mehr verpflanzt werden. Dass wir uns heute verpflanzen lassen von einer Meinung zur anderen, ist der Beweis, dass wir die Wurzeln verloren haben. Also ist es ja logisch, dafür braucht es keine großartigen, frommen, christlichen Klimmzüge. Manche denken ja, oh, das ist ja alles ganz, das ist ja alles von vorgestern, und dass wir uns noch an die Präambel der Schweizer Verfassung erinnern oder an die Präambel des deutschen Grundgesetzes in Verantwortung vor Gott, ist ja alles so altmodisch. Was für ein Blödsinn. Es ist pure Logik. Wenn wir die Wurzeln verlieren, fallen wir um, verdursten und verhungern im geistigen Sinne, und wir sind manipulationsanfällig. Wir lassen uns umtopfen. Johannes Rau, Bundespräsident, hat mir mal gesagt, in seiner einfachen Art, wenn du nicht weißt, woher du kommst, kannst du auch nicht wissen, wohin es geht. Punkt. Also ist es doch wichtig zu wissen, woher kommen wir, was trägt uns eigentlich? 175 Jahre Verfassung der Schweiz heißt ja, Freiheit und Verfassung sind zwei Seiten derselben Medaille. Jede Einschränkung der Verfassung minimiert die Freiheit. Das heißt, je mehr Verfassung aufs Spiel gesetzt wird, und Sie haben ja die Themen in der Schweiz, das Masseneinwanderungsinitiative oder die Frage Ehe für alle. Da können Sie ja noch so viel Bürgerinitiativen machen, die zum Schluss in Ihre wunderbaren Volksabstimmungen und Volksentscheide mündet, wenn sich keiner dran hält. Dann ist die Verfassung beschädigt und gleichzeitig auch die Freiheit verloren. Darum geht es. Und Sie haben ja diese Freiheit buchstäblich erkämpft. Ich bin ja als eifriger Hörer des Kontrafunks, den ich selber mit gegründet habe, der auch diese Veranstaltung überträgt, bestens informiert neuerdings über die Schweiz, weil dieser Sender Kontrafunk, den Sie hoffentlich ab heute alle hören, denn wir brauchen Informationen, die gegen den Mainstream gehen. Das andere kriegen wir überall geboten. Fachleute, Experten aus Gebieten, die wichtig sind heute, die aber Meinungen vertreten, die nirgendwo anders mehr gesendet werden. Das ist das Problem. Und der Kontrafunk sendet immer wieder, hat ja seinen Sitz in der Schweiz, Berichte und Interviews aus dem Leben der Schweiz. Und ich habe mir viele Sendungen angehört, auch ein Interview mit Herrn Studer, über die Schweiz, über wie ist das alles entstanden mit der Verfassung und so weiter. Ist ja wunderbar. Sie haben die Verfassung buchstäblich erkämpft. Ich habe ja nie gewusst, dass in der Schweiz mal ein Bürgerkrieg war. Für mich ist Schweiz immer so Bern, wo man auf das nächste Wort eine Stunde warten muss. Aber dass die fähig sind, gegeneinander auch noch einen Krieg zu führen, hätte ich auch nicht gedacht. Und dass die Schweiz ja ein Ergebnis ist, aus meiner Heimat, des Westfälischen Friedens 1648. Schweiz bekam die Souveränität vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Münster, Westfälischer Frieden. Und da machen Sie einen Sprung von 1648 nach 2022. Der Westfälische Frieden fand statt unter dem Kreuz. Jesus Christus. 2022 wurde im Saal, wo auch die Schweiz den Westfälischen Frieden mit unterschrieben hat, das Kreuz entfernt. Durch die deutsche Bundesregierung beim G7-Gipfel. Kein Mensch hat sich an dem Kreuz gestört. Es wurde in vorlaufendem Gehorsam beiseite geschoben und abmontiert. Und da merken Sie plötzlich, was los ist heute. In einer Geschichtslosigkeit, in einer Bildungslosigkeit sondergleichen. Wir haben unsere Kultur verloren, verleugnet. Und wenn wir diese Wurzeln nicht mehr haben, brauchen wir uns nicht zu wundern. Dann fallen wir um beim nächsten Sturm. Dann gibt es keine Energiereserven mehr. Und deshalb kann ich nur sagen, dass Sie als Schweiz das, was ich aus deutscher Sicht immer noch ideal mir vorstelle, was aber auch hier am Bröckeln ist, wie Sie ja alle wissen. Und deswegen gibt es ja diese wunderbare Stiftung Zukunft CH, damit man wenigstens versucht, mit all den Mitteln, die uns bleiben als freiheitliche Bürger, sich dem zu widersetzen. Dass sie das richtige Verhältnis haben, zum Beispiel zu Europa. Europa ist nicht die EU. Die EU mag wichtig sein für Wirtschaft, für eine Stabilität des Handels oder des Geldes. Erhalten Sie sich die Freiheit. Niemals dürfen Sie sich der Gerichtsbarkeit der EU unterwerfen oder der Übernahme des EU-Rechts. Die Wahrheit ist, außer der Ukraine will kein Mensch mehr in die EU. Kein einziger Mensch. Das ist die Wahrheit heute. Und warum die das wollen, können Sie dreimal raten. Der Schweiz geht es gut. Die EU verliert laufend an Stärke. So schnell kann sie gar nicht gucken. Die EU ist ja inzwischen belanglos. Die mächtigen Blöcke sind die BRICS-Staaten und auf der anderen Seite die USA. Und dazwischen wird Europa, also die EU, erdrückt und verfällt immer mehr. Der Verfall des Euro ist ja der Beweis, dass sie damals richtig lagen, als sie gegen alle Ratschläge der Schweizer Wirtschaft, der Schweizer Konzerne, der linken Schweizer Parteien und natürlich des Auslandes sich widersetzt haben, den Euro einzuführen. Heute können sie jeden Tag Kerzen anzünden und dankbar sein, dass sie die stabilste Währung der Welt haben. Das ist nun mal so. Und heute haben sie ja, Stichwort Ukraine, inzwischen den Beweis. Die deutsche Außenministerin, eine Frau von unglaublicher Fachkraft und Überzeugungskraft, nicht, ist doch toll. Bei der hat das Jahr 560 Tage. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Und wenn Herr Putin sich um 360 Grad dreht, ist alles in Ordnung. Also sehen Sie, der Bildungsnotstand in Europa ist heute das eigentliche Problem, was mich übrigens dazu führt, dass ich ganz offen immer wieder sage, wir werden in Deutschland von Idioten regiert. Und was ich aber gleich erklären kann, es ist überhaupt keine Beleidigung. Ich warte immer, dass mich einer anzeigt. Es ist nur eine Frage von Bildung. Wer aufgewachsen ist im Gymnasium und hat Latein oder Griechisch gehabt, weiß, wenn zum Beispiel die Griechen davon gesprochen haben, das ist ein Laie, ein Nichtfachmann. Also ich habe einen Klempner bestellt, aber es kommt ein Bäcker. Dann ist es ein Nichtfachmann. Und das ist ein Idiot in griechischer Sprache. Wir haben ja Nichtfachleute überall. Aber wie Sie wissen, kleine Kinder und diese Laien tun ja Wahrheit kund. Die deutsche Außenministerin hat vor wenigen Tagen ganz klar erklärt, der Ukraine-Krieg gilt der Transformation der Welt. Das wäre noch vor 5 Tagen die schlimmste Verschwörungstheorie gewesen. Aber inzwischen müssen Sie ja jeden Tag eine neue Verschwörungstheorie erfinden, weil die Alten sich alle bewahrheitet haben. Sie sagt also ganz offen, diese ganze Ukraine-Geschichte zum Schluss aus der Schweiz gesteuert, nämlich aus Davos. Oder aus Silicon Valley in den USA, dient der Transformation dieser Welt. Das ist keine Erfindung von Peter Hane oder von der Stiftung Zukunft CH, sondern deutsche Außenministerin plappert so fröhlich vor sich hin und hat dieses nun mal kurz erklärt. Die Schweiz ist das Erfolgsmodell der Welt. Sie stehen überall auf dem Podest. Und das Wichtigste, was sie mit Klauen und Zähnen verteidigen müssen, ist die direkte Demokratie. Die direkte Demokratie ist der Aufpasser der Regierung. Da, wo die Medien versagen, da, wo die, die eigentlich Kontrolle übernehmen sollen, versagen, ist zum Schluss noch das Volk das Einzige, was das Schlimmste stoppen und verhindern kann. Und das Allerwichtigste aus meiner deutschen Sicht, das höchste Gut der Schweiz ist die Neutralität. Und diese Neutralität wird ja im Rahmen des großen Transformationsprogramms, von der die deutsche Außenministerin spricht, nämlich im Rahmen des Ukraine-Kriegs, zerstört. Und Sie brauchen noch nicht mal verschwörungstheoretisch zu überlegen, wo das Zentrum ist. Das hat der amerikanische Botschafter hier in Bern doch ganz deutlich gemacht. Er bedankt sich, dass die Schweiz dem Druck gegen die Neutralität, was Waffenlieferungen angeht, entsprochen hat. Mehr braucht man doch gar nicht zu wissen. Jetzt kann man nur denken, war das Druck aus den USA oder war es Erpressung? Das ist die einzige Frage, die noch da ist. Aber lassen Sie sich die Neutralität nicht nehmen. Denn Neutralität heißt, auf den Seiten der Opfer stehen. Und nicht auf den Seiten der beiden Parteien, die dagegen sind. Wer denkt denn noch an die Opfer? Und was ist denn aus deutscher Sicht? Und ich bin seit 51 Jahren an vorderster Front des politischen Journalismus. Es war immer bei allen Kriegen und Katastrophen ein Zauberwort, das hieß Genf. Genf, da fanden die Verhandlungen statt. Da saßen die erbittertsten Gegner an einem Tisch. Da wurde Frieden gestiftet. Und jetzt frage ich Sie, macht es Sie nicht nachdenklich, dass wir gerade den ersten Krieg der Weltgeschichte erleben, wo derjenige, der nach Friedensverhandlungen ruft, verteufelt wird. Friedensverhandlungen ist ja das Schlimmste, was es gibt. Dieselben, die früher nach Verhandlungen gerufen haben, sind heute die größten Kriegstreiber. Und das ist das Problem. Und das nennt sich dann natürlich Transformation. Auf der anderen Seite das Problem der Masseneinwanderung. In Deutschland sind die Dämme völlig gebrochen. Aber auf der anderen Seite, es erregt sich auch der Widerstand. Jetzt gerade in Sachsen, in einem Ort von 2000 Einwohnern, wo ein Flüchtlingsheim mit Hunderten von arabischen Jungs errichtet werden soll. 2000 Einwohner, es waren 5000 auf der Straße. Das heißt, da, wo das Volk aufsteht, ändert sich auch etwas. Wir müssen endlich weg aus dieser Schweigespirale und uns äußern. Und Sie werden sich ja wundern, wenn einer am Arbeitsplatz, im Elternbeirat, vom Kindergarten oder der Schule oder in der Nachbarschaft, wenn einer den Mund auftut, schließen sich immer mehr an. Es muss einer nur wagen. Natürlich gibt es Feindschaft, bis in die engsten Freundschaften hinein. Nur wer bei diesen wichtigen Fragen nicht mehr mein Freund sein will, der ist es auch nie gewesen. Und ich kann nur sagen, in der Auseinandersetzung der letzten Jahre, der Einschnitt ist dieser unfassbare Irrsinn einer angeblichen Pandemie, die Tausende und Hunderttausende von Menschen in die Isolation getrieben hat. Und das größte Verbrechen der Menschheit ist, Menschen ungetröstet sterben zu lassen. Das ist das größte Verbrechen überhaupt. Und das ist millionenfach geschehen in den letzten 3 Jahren. Das lässt sich nie mehr wieder gut machen. Man kann wissenschaftlich stehen dazu, wie man will. Die Frage ist nur, mein Vater hat Stalingrad erlebt und er sagt, wir haben keinen Kameraden trotz des größten Kugelhagels da einsam liegen lassen, wenn er schwer verletzt im Sterben lag. Das haben wir erst in den letzten 3 Jahren hingekriegt. Und in der Kirchengeschichte 2000 Jahre haben die Pfarrer und die Christen in Pest und Cholera, in Kriegen und Katastrophen bei den Menschen ausgehalten. In den letzten 3 Jahren haben wir erstmals in der 2000-jährigen Geschichte dieses wichtigste Prinzip der Menschlichkeit außer Kraft gesetzt. Das werden wir alle bitter büßen müssen. Deshalb bei den Themen, die wir jetzt haben, die aktuell da liegen, ob das die Masseneinwanderung ist, ob das Gender ist, ob das diese ganze Geschlechtsumwandlungsgeschichte ist und all diese Einbrüche in unsere Ethik und unsere natürliche Gesellschaft, dass wir uns dem auch widersetzen. Die Aushöhlung der Verfassung, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, ist das Schlimmste, was wir uns leisten können. Weil damit das wichtigste Prinzip weg ist, nämlich die Freiheit. Die Verfassung zu umgehen, um ein Ziel zu erreichen, ist der Angriff auf Demokratie, ist der Angriff auf Rechtsstaat. Das Ziel und der Zweck heiligt nicht die Mittel. Deswegen nehmen Sie es nicht als fromme Attitüde, sondern als einen Auftrag für die Gegenwart, dass die Präambel Ihrer Verfassung lautet in Ehrfurcht vor Gott. Und das ist etwas Positives in Ihrer Geschichte, dass das vor 2 Jahren noch einmal durch Ihr Parlament bestätigt worden ist. 119, glaube ich, gegen 58 Stimmen. Ich sage Ihnen, in Deutschland wäre das nicht mehr möglich. Wenn wir jetzt abstimmen würden über die Präambel des Grundgesetzes, wo es heißt, in Verantwortung vor Gott, es wäre nicht mehr möglich. Denn jeder, der ja seinen Kopf nicht nur zum Essen hat, sondern zum Nachdenken, weiß ja, was damit gemeint ist. Jeder juristische Kommentar, Roman Herzog, späterer Bundespräsident, hat zum Beispiel einen Kommentar zum Grundgesetz geschrieben: Der Gott, von dem dort geredet wird, ist nicht Buddha, ist nicht Allah, ist nicht Konfuzius, ist nicht wer weiß wer, sondern es ist der Gott der 10 Gebote und der Bergpredigt. Damit sind unsere Staaten Deutschland und Schweiz nicht wertneutral. Es wird ja immer gesagt, wir seien wertneutral. Nein, wir haben uns gebunden an den Gott der 10 Gebote und den Gott der Bergpredigt und dessen klare sozusagen Anweisung, Betriebsanleitung für diese Welt und das Leben ist zwischen 2 Buchdeckeln, nämlich der Bibel. Da gibt es kein Wenn und Aber. Dann müssen Sie es streichen. Aber solange es noch da ist, ist das der Maßstab. Und der Witz ist, je mehr Sie sich diesem Maßstab aussetzen und unterwerfen, desto besser geht es Ihnen. Sie können manchmal, und ich mache ja oft die Probe aufs Exempel, das ist ja eine intellektuelle Frage. Aber das ist natürlich heute ein Problem, wenn man das anspricht. Ich war der große Mathematiker Otto von Guericke, hat mal gesagt, es gibt Menschen mit einem geistigen Horizont vom Radius 0 und den nennen sie dann ihren Standpunkt. Das ist ja heute allgemein fast so. Konrad Adenauer, einer der Gründer der Bundesrepublik Deutschland, sagte, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber haben nicht alle den gleichen Horizont. Sie können mit manchen gar nicht mehr darüber sprechen, dass es logisch ist, je mehr Bibel Sie verwirklichen in ihrem Leben oder im Staat, desto besser geht's ihnen. Also, sie... Nehmen Sie nur einmal die 10 Gebote oder die Bergpredigt. Also mir haben selbst größte Atheisten und Marxisten und Kommunisten gesagt, ja, wenn wir das so leben könnten, das wäre natürlich das Paradies auf Erden. Das heißt doch im Umkehrschluss, ich warte doch nicht, bis die Masse diese Erkenntnis hat, sondern ich versuche es in meinem eigenen Leben oder in meinem Umfeld zu praktizieren. Darum geht's doch. Schauen Sie, nehmen Sie nur das Thema Masseneinwanderung. Es ist doch naiv, wenn man davon ausgeht, in unserer unglaublichen Toleranz können wir hier alles dulden und erdulden. Sehen Sie, im Bildungsnotstand schreiben die meisten inzwischen das Wort Toleranz ja mit Doppel-L. Sie finden alles toll. Toleranz heißt alles toll. Also ob du heute Junge bist, morgen Mädchen, übermorgen wieder dich umoperierst, toll. Islam, Scharia, Jesus, Bergpredigt, Buddha, toll. Wir finden heute alles toll. Das hat aber mit Toleranz nichts zu tun. Toleranz ist auch nicht Akzeptanz. Sondern Toleranz heißt, natürlich kann jeder so leben, wie er will. Aber ich erleide das, weil ich es falsch finde. Und das tut weh. Und die Frage ist, wo ist die Grenze dieses Erleidens? Ein Mann wie Helmut Schmidt, Sozialdemokrat, deutscher Bundeskanzler. Für mich ist die Frage, warum ist die deutsche Linke nicht endlich bereit, ihn aus der Partei zu werfen und ihn als Nazi zu entlarven? Denn er hat gesagt, die Kulturen des Islam und der europäischen christlich geprägten Welt sind nicht kompatibel. Sie können in keiner Weise erwarten, dass es irgendein Zusammensein und Zusammenleben gibt. Es geht rein kulturell nicht. Das sagt nicht Peter Hane, das sagt der Sozialdemokrat Helmut Schmidt. Damals in großer Altersweisheit. Und sagt, es geht einfach nicht. Und wir erleben es ja jetzt. Zur Masseneinwanderung nur 3 Zitate. Ich habe sie auch in meinen Büchern immer wieder geschrieben, weil inzwischen können Sie sich ja nicht mehr auf die Kirchen verlassen, nicht mehr auf die Politik verlassen, auf niemand mehr. Da müssen Sie schon zu einem Modedesigner von Weltruf gehen, Karl Lagerfeld. Der Designer Karl Lagerfeld hat Angela Merkel sozusagen vor den Latz geknallt. Man kann nicht den Holocaust betrauern und gleichzeitig Hunderttausende von militanten Antisemiten ins Land lassen. Das geht einfach nicht, das passt einfach nicht zusammen. Mein Freund und Kollege, der große jüdische Publizist Henrik Broder, er sagt, so gut wie alle, die sich in die Luft gesprengt haben und andere dabei mitnehmen, riefen dabei Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Mir fällt aber kein einziger ein, der gelobt sei Jesus Christus, dabei gerufen hätte. Und überlegen Sie sich das mal. Stehen Sie, das wird heute alles als Rassismus, als Diffamierung, als Religionsverachtung, als Intoleranz bezeichnet. Es ist die Wahrheit. Und Peter Scholler-Thur, mein großer Kollege, mit dem ich vor 51 Jahren in Saarbrücken bei der ARD angefangen bin. Peter Scholler-Thur, der gesagt hat, ich fürchte nicht die Stärke des Islam. Ich fürchte die Schwäche des Christentums. Und das ist genau unsere Frage heute. sind wir noch stark, selbstbewusst. Nicht, dass wir die Besseren sind, sondern dass wir in der Lage sind, ein Leben zu führen und für alle zu eröffnen, in Freiheit, in Demokratie, in Selbstbestimmung. Und natürlich, sie dürfen in Deutschland dann eben nicht mehr, wie Frau Professor Schröder in Frankfurt, noch nicht mal mit Fragezeichen sagen, ob das Kopftuch Freiheit oder Unterdrückung ist. Noch nicht mal mit Fragezeichen. Verstehen Sie, das größte Problem, und das ist der Untertitel eines Buches, was ich jetzt im Wallis angefangen habe, was im März erscheint, Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Das Problem ist, wir haben heute eine Kombination von Idiotie und Ideologie. Und das ist das Gefährlichste, was es gibt. Ich konnte mich vor 20 Jahren noch mit Kollegen von der ganz linken Seite streiten auf höchstem Niveau. Ich habe 7 Sendungen mit Sarah Wagenknecht gemacht. Da haben wir uns auf höchstem Niveau gestrichen. Heute hat das Streiten gar keinen Sinn mehr. Wie sollen Sie denn mit Blödheit und Dummheit noch streiten? Aber Sie brauchen ja, wenn Sie keine Bildung haben, wenn Sie keinen Beruf abgeschlossen haben, wenn Sie ewig noch studieren, Sie landen auf jeden Fall in der deutschen Bundesregierung. Und das ist doch das Problem. Weiß ich aber nicht, wie das in der Schweiz ist. Aber ich glaube noch ein bisschen anders. Aber wissen Sie, dass das nicht als Polemik verstanden wird? Im Kontrafunk hörte ich einen der führenden deutschen Unternehmensberater. Und der hat die Biografien der deutschen Regierungsmitglieder in Land- und Bundesländern untersucht und kommt zu dem Ergebnis, fast keiner würde in der freien Wirtschaft jemals eine Anstellung bekommen. Und wissen Sie, das tut einem weh. Es ist nicht mehr die militante, geistesblitzgesteuerte, intellektuelle Schlacht, in die sie gehen können. Sondern sie, nicht wahr, die Ausblendung der Verfassung und der Ethik, die unsere Verfassung Deutschland und der Schweiz tragen, des christlichen Glaubens, die Ausblendung dessen führt zur Verblödung. Und sie haben dieses heute handgreiflich. Und sie müssen sich ja schon absetzen von Kritik. Und weil sie keine Argumente dagegen haben, wird eben ihre Kritik zur Hassrede ernannt und damit verboten. Das ist ja das Einfachste, was man machen kann. Wenn man zu blöd ist, Argumente zu bringen, dann versucht man, seine Macht einzusetzen, um den Austausch von Argumenten zu verhindern. Deswegen werden weitgehend, wenn ich mir meine Sendungen angucke, die ich gemacht habe, das ist ja erst 7 Jahre her, in meiner Sendung haben sie alle gesessen, die in Deutschland heute nicht mehr geduldet werden. So schnell hat sich das alles geändert. Das heißt, wenn jemand auf die Straße geht und sagt, der Mond besteht aus Schweizer Käse und die Erde ist viereckig, ja, dann kann er das doch machen. Warum denn nicht? Wenn die Leute zu blöd sind, nicht zu merken, dass das Irrsinn ist, ist ja ihr Problem. Nein, sie dürfen bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Die Schweigespirale wird immer enger. Und dann haben sie diese Form der Diffamierung. Und ich frage mich, wie ist das gelungen, das in wenigen Jahren hinzukriegen, dass ein Kritiker der Corona-Maßnahmen ein Corona-Leugner ist? Also im Gegenteil, er leugnet ja gerade nicht Corona, weil er gegen die Maßnahmen kritisiert. Also ist ja alles unlogisch. Dass einer, der sagt, diese ganze Klimapolitik ist Schwachsinn, ist ein Klimaleugner. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand das Klima leugnet. Aber gut. Jemand, der sagt, das mit der Migration kann nicht so weitergehen, ist plötzlich ein Nazi, ein Rechtsextremist. Man wird ausgeladen aus Diskussionen. Man wird diffamiert und stigmatisiert. Man verliert seinen Beruf, seine Reputation. Das läuft ja jetzt alles unwahrscheinlich. Überlegen Sie mal, wie schwachsinnig wird ein Volk gehalten und lässt sich das noch gefallen, dass sie vor einer Comedy-Sendung von Otto in Deutschland einen Warnhinweis brauchen. Merken die Leute eigentlich gar nicht, dass sie für blöd gehalten werden, dass sie selber nicht erkennen können, dass ein Stück von Otto, von dem großartigen Harald Schmidt, da muss vorher ein Warnhinweis kommen. Das heißt doch zu Deutsch, ihr Leute seid doch alle bekloppt. Wir müssen euch jetzt mal ganz schnell aus der Schweizer Fernsehredaktion, genauso wie aus den Deutschen, schnell mal warnen. Da kommt jetzt was ganz Schlimmes, weil ihr Blöden ja es von selbst nicht merkt. Wissen Sie, das sind alles Dinge, die einfach zum Himmel schreien. Die Gefahr der Zensur, der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Deswegen bin ich eben froh, dass es einen Sender gibt wie Kontrafunk. Dass es alternative Medien, ich kenne das ja nur in Deutschland, ob das Tichys Einblick ist oder Broders Achse des Gut oder mein guter Kollege Boris Reitschuster. Verstehen Sie, dass es das wenigstens noch gibt, dass man etwas anderes hört als den Mainstream. Jetzt haben wir in Deutschland die Auseinandersetzung mit dem Volkssänger Heino, der es gewagt hat zu sagen, also jetzt die Damen, jetzt kommt ein Warnhinweis, die Damen halten sich die Ohren zu, er sagt, diese Leute mit den Gender-Geschichten, denen hat man doch ins Hirn geschissen. Ein Aufstand. Sat.1, wo er das gesagt hat, der Sender hat es sofort aus der Mediathek genommen, dass das bloß keiner mehr hört. Könnte ja zu viel Wahrheit dran sein. Aber ich sage Ihnen hier, es betrifft nicht nur die anderen da draußen. Christen haben sich den Regenbogen wegnehmen lassen. Es soll mir doch keiner, wissen Sie, die ganz Frommen kamen an, ach, ist doch schön, dass also die Schwulenbewegung den Regenbogen jetzt übernommen hat, da können wir denen doch sagen, dass der eigentlich von Jesus ist und von Gott ist und wir können doch missionieren. Wissen Sie, wenn Sie heute über den Regenbogen sprechen, weiß höchstens noch ein Promille, woher der kommt. Und die anderen interessiert das nicht, die Bohne. Der Regenbogen ist verloren für den christlichen Glauben. Dabei gehört er zu einem der substanziellsten Inhalte der ganzen Bibel, dass Gott seinen Regenbogen, seinen Bund mit uns hält und dass seine Treue gewiss ist. Und jetzt nehmen Sie das Zweite. Wir lassen uns die Sprache nehmen. Natürlich, zunächst sind das Kleinigkeiten. Wenn ich mich dann aufrege, auch bei evangelikalen, frommen, pietistischen Hochschulen, und ich nenne jetzt keine, die dann auch von Studierenden sprechen. Und da hält mich nichts auf dem Sitz. Heute sprechen Sie von Studierenden und morgen haben Sie den Pubertätsblocker. So schnell geht das. Wissen Sie, wer die Sprache sich nehmen lässt und der Dammbruch nur im ganz Kleinen, dann haben Sie morgen Tor und Tür geöffnet für diesen ganzen Irrsinn. Und der ist dann nicht mehr rückgängig zu machen. Und Herr Studer hat das eben zu Recht an den Beispielen gesagt. Unzählige von denen, die in den letzten Jahren diesem hirnrissigen Geschlechtsumwandlungs-Hype gefolgt sind, sie würden es wieder rückgängig machen. Sie sind in Depressionen. Und das sage ich auch für die Hörer des Kontrafunks mal ganz schlicht. Wissen Sie, mit denen will doch keiner mehr Sex machen. Das ist die Wahrheit. Gehen Sie mal in die Szene. Ein Schwuler, der will doch einen muskulösen, tollen, tätowierten Mann. Ein Kerl. Und nicht irgendwas Umoperiertes. Und was wird denn mit denen? Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen das so deutlich sage. So schlicht ist die Realität. Sie brauchen keine frommen Klimmzüge und ideologischen und medizinischen Dinge zu machen. Zum Schluss ist das ganz einfach im Alltag. Und dann machen wir uns Gedanken über eine Mini-Minderheit, die ja gar nicht prozentual zu fassen ist. Das ist ja noch nicht mal ein Promille, wenn Sie das alles auflisten. Und verändern dadurch alles. Noch nie hatten Minderheiten so viel Einfluss wie heute. Und natürlich sage ich als Christ, Wahrheit und Mehrheit sind nicht das Gleiche. Es kann sein, dass sie eine Wahrheit haben und sind damit Mutterseelen alleine. Das ist noch kein Maßstab. Aber der Maßstab ist doch die Lebensweisheit, die Lebenswirklichkeit. Mir tun diese Menschen nur leid, die sich heute mitnehmen lassen in diesen Sog. Und die Opfer, sie säumen den Weg. Die Täter sind längst weg. Das Problem einer Gesellschaft ohne Gott, eine Gesellschaft, die die Schweizer Verfassung nicht mehr ernst nimmt und das deutsche Grundgesetz, nämlich in Verantwortung vor Gott. Eine solche Gesellschaft kennt kein Pardon mehr, keine Entschuldigung, keine Verantwortung, nichts. Sie gehen einfach weiter. Wir haben 4 Jahre diesen Irrsinn mit Corona mitgemacht und könnten heute die Pharmaindustrie, weite Teile der Wissenschaft, der Maskenindustrie, der Impfindustrie und was nicht, das könnten wir anklagen. Kein Mensch übernimmt Verantwortung. Das ist eine Menschheit ohne Gott. Im Gegenteil, der deutsche Gesundheitsminister von der CDU, in Deutschland ist ja das Problem, das ganze Unheil ist mit den christlichen Parteien angefangen. Das hat ja mit der Ampel nichts zu tun. 2015 die Masseneinwanderung. Die ganze Geschichte mit Corona ist ja angefangen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, wir werden einmal viel zu verzeihen haben. Das ist ja toll, ein Blankoscheck. Dietrich Bonhoeffer sagt, das Schlimmste, was es gibt in der Christenheit, ist die billige Gnade. Der liebe Gott wird da schon alles machen. Nein, das lernt und lehrt uns die Schweizer Verfassung und das deutsche Grundgesetz. In Verantwortung und Ehrfurcht vor Gott heißt es, ich übernehme Verantwortung für alles, was ich tue. Und wenn ich Falsches gemacht habe, dann bereue ich das und dann bitte ich um Vergebung und hoffe, dass der andere es mir gewährt. Und dann kommt aber ein weiteres, Wiedergutmachung. Die Beispiele, Zachäus, der Zöllner, Levi, der Zöllner, nicht, da hat Jesus nicht gesagt, wunderbar, alles ist toll und jetzt mach mal schön weiter, sondern sagen, wir geben das 4-fach zurück. Wo gibt uns denn heute noch einer etwas zurück? Und was heißt denn Schweizer Verfassung, deutsches Grundgesetz in Verantwortung vor Gott? Das heißt doch, ich stelle mich seinem Wort. Auf dieses Wort gebe ich mit meinem Leben, mit meiner Politik Antwort. Und damit bin ich in Verantwortung. Ich höre auf das, was die grundlegende Ethik unserer Staaten Deutschland und Schweiz uns sagt, nämlich aus dem christlichen Glauben heraus, aus dem christlich-jüdischen Denken. Ich höre. Und auf wen ich höre, dem gehorche ich auch. Und wem ich gehorche, dem gehöre ich. Und deswegen können Sie heute an jedem einzelnen Menschen erkennen, wem er gehört, weil er ja gehorcht. Gehöre ich der Gender-Ideologie an? Gehöre ich all den modernen Zeitgeistströmungen an? Oder bin ich verwurzelt in dem, was die Schweizer Verfassung mir gebietet, nämlich in Ehrfurcht vor Gott? Ich kann das deutlich machen an den Bundespräsidenten, die wir in Deutschland gehabt haben. Damit sind wir ja bis auf die jetzige Ausnahme gesegnet worden. Wir müssen uns jetzt an ganz neue Zeiten gewöhnen. Heute sitzen die Hassredner an der Spitze des Staates, wo ganze Teile der Bevölkerung diffamiert und stigmatisiert werden. Wenn ich in Sachsen bin oder in Thüringen, dann bedanke ich mich zunächst bei diesen Bewohnern der ehemaligen DDR, dass sie unter Einsatz ihres Lebens die Freiheit erkämpft haben. Keiner wusste, wie es ausgeht. Und die müssen sich heute von irgendwelchen Idioten aus dem Westen sagen lassen, sie hätten kein Demokratiebewusstsein. Verstehen Sie, wenn man steht doch die Welt nicht mehr. Selbst der, den ich so gut kenne, hat in einem dieser Punkte dann, nicht wahr, Gauck, Bundespräsident, der auch gesagt hat, es ist Dunkeldeutschland. Wenn ich dem begegne, der hat offene Sonnenbrille auf, weil er was an Augen hat, sagt, Herr Bundespräsident, sind Sie auf dem Weg nach Sachsen? Wieso? Ja, ich sage, Sie haben eine Sonnenbrille auf, ist doch der hellste Teil in Deutschland. Sie müssen dem doch einfach widerstehen, möglichst mit Humor. Was für ein Blödsinn das ist. Der erste deutsche Bundespräsident war Theodor Heuss. Er hat direkt nachdem er gewählt wurde, vor der Bonner Bevölkerung, die sich dort versammelt hat, vor dem Rathaus, gesagt in einer kurzen Ansprache: Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Er hatte also als Agnostiker, der er war, war er kein Christ, Liberaler, ein Wort aus der Bibel. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Jeder, der Ahnung hat von der Bibel, weiß, den zweiten Teil hat er unterschlagen. Der heißt nämlich, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Meine Damen und Herren, damit ist meine Heimat, die Bundesrepublik Deutschland, sozusagen ins Leben gerufen worden. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde ist der Leute Verderben. Und was heißt Sünde? Sünde ist der Abfall des Menschen von Gott und von den Geboten Gottes und von den Maßstäben Gottes. Und das ist der Leute Verderben. Und das können Sie rein intellektuell jedem klar machen. Und wer es nicht verstehen will, dem fehlt eben die nötige Intelligenz, weil es hat mit Frommsein und mit konservativ und reaktionär überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Logik. Gott sagt, du sollst nicht töten, und wer abfällt und tötet, ja, ist das denn was Gutes? Was meinen Sie? Wie die jüngere Generation, die ja hier in dieser überfüllten Halle erfreulicherweise vertreten ist. Sie werden sich einmal an meine Worte erinnern. Ehre Vater und Mutter. Wenn unsere Kinder, ihre Kinder, meine Urenkel, mal so umgehen, wie wir es heute mit unseren Eltern machen, wir werden uns noch wundern. Unsere Gesellschaft vereinzelt. Das Hauptproblem unserer Gesellschaft ist die Individualisierung, die Selbstvergottung des Menschen, dass wir Familie, dass wir Ehe, dass wir alles in Frage stellen. Dass man ja heute, wenn einer sagt in einer Fernsehsendung, wir sind 20 Jahre verheiratet, da muss ja extra ein Beifall herkommen. Das ist ja so außergewöhnlich. Merken Sie nicht, die Gebote Gottes, eins nach dem anderen, sind keine Spielverderber, sondern sie machen erst eine Gemeinschaft, auch eine staatliche Gemeinschaft, möglich. Und alles andere ist eben, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Roman Herzog, paar Bundespräsidenten weiter, hat mir in einem Interview gesagt, werde ich nie vergessen, Herr Hane, hielten wir uns an die 10 Gebote, wir hätten ein anderes Land. So schlicht ist das Leben. Joachim Gauck sagte mir in einer Sendung, Herr Hane, nur die Wahrheit macht uns frei. Und dann guckte er mich an und sagt, Sie wissen ja, wer das gesagt hat. Die Universität Freiburg, Breisgau, 1457 mit einem Wappenspruch gegründet, der heute noch am Rektorat eingemeißelt steht. Nur die Wahrheit wird euch frei machen. Sein Wort von Jesus Christus. Auf dieses Wort, nur die Wahrheit wird euch frei machen, ist die gesamte europäische Bildung aufgebaut. Das ist die Grundlage der Bildung. Die Verdrängung der Wahrheit führt zur Verblödung. Und genau das erleben wir heute. Meine Damen und Herren, man kann ja gar nicht so viele Beispiele nennen, wo man sich fragt, haben wir eigentlich noch alle Sinne beisammen? Die eben schon zitierte, großartige, weltweit einmalige, sich um 360 Grad drehende und 560 Tage, Jahre erlebende deutsche Außenministerin hat es doch fertiggebracht, offiziell für den diplomatischen Dienst der Bundesrepublik Deutschland zu sagen, es zählt nicht mehr Leistung. Es zählt nicht mehr die Beurteilung vergangener Dienstjahre und so weiter. Es zählt nicht mehr Leistung, sondern Haltung. Das ist offiziell. Also wissen Sie, stehen Sie, wenn Sie das in der Schweiz noch nicht haben, dann verhindern Sie es. Aber vielleicht haben Sie es ja schon und haben es doch gar nicht gemerkt. Also das Entscheidende ist nicht mehr Leistung, sondern Haltung. Da habe ich gesagt, das ist doch toll. Also wenn jene Dame jetzt in die Charité nach Berlin kommt und hat es am Blinddarm, dann würde ich als Charité-Direktor sagen, wissen Sie, Frau Außenministerin, wir helfen Ihnen gerne, aber wir haben gerade keinen feministischen Chefarzt da. Aber wir haben die Putzfrau, die hat Haltung. Und die übernimmt jetzt die Operation. Das ist die logische Konsequenz. Ich habe ja auch nichts gegen das Transgender-Gesetz in Deutschland. Ich werde ja jetzt gezwungen, eine Wärmepumpe einzubauen. Laut Transgender-Gesetz erkläre ich aber öffentlich, ich habe mich gestern mit meiner Ölheizung unterhalten. Und die hat mir gesagt, ich verstehe mich ab jetzt als Wärmepumpe. Sie können eigentlich diesen ganzen Irrsinn mit den eigenen Waffen schlagen. Ich habe auch nie verstanden, wieso meine jungen Kollegen so in den letzten Jahren, als ich noch amtierte, sich gefallen ließen, dass es hieß, also wir brauchen jetzt nur noch Frauen. Und bis der Frauenanteil ausgeglichen ist, gibt es eben keine Männer mehr. Ja, dann ist doch ganz einfach, dann setze ich mich vor den Intendanten und sage, wissen Sie, mein Personalausweis, den ich Ihnen gerade eingereicht habe, darauf steht Peter. Aber ich fühle mich jetzt ganz als Petra. Ich bin die Petra. Ja, dann müssen Sie doch den Posten kriegen, sonst ist das doch Diffamierung. Sie müssen bitte das alles nur mal logisch durchdenken, dann merken Sie doch, wie problematisch das ist. Und deswegen sage ich Ihnen, es ist keine Polemik, sondern letztlich Lebensweisheit, dass ich sage, Sie können unsere Politik Und die politische Entwicklung, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, mit zwei Dingen eigentlich ganz schnell regeln. Sie müssen verlangen, dass die Kinder von Politikern, von Journalisten und von Pfarrern, also diesen drei Berufen, die ja meinen, sie müssten uns in einem falschen Toleranzgedanken damit beglücken, dass wir möglichst viel Einwanderung haben und die Grenzen weit öffnen. Wenn diese drei Berufsstände gezwungen würden, ihre Kinder in Brennpunktschulen zu schicken, also in Schulen, in denen der Ausländeranteil bei 90% ist, sie hätten in 3 Sekunden die Grenzen zu. Wir leben aber in einer Parallelgesellschaft, in der diejenigen, die diese Forderungen stellen, ihre eigenen Kinder in Privatinternate, in Privatschulen oder nach London oder wer weiß wohin schicken. So einfach ist das alles, so einfach. Und sie können unsere Politik total verändern. Ich spreche jetzt aus deutscher Sicht. Wenn sie als Zugangsbeschränkung, sozusagen als Numerus Clausus, für Parlamente und Regierungen sagen, abgeschlossene Berufsausbildung, Lebenserfahrung, zumindest ein abgeschlossenes Studium, dann wären erstens die Parlamente und Regierungen der Gegenwart menschenleer. Aber verstehen Sie, das ist doch jenseits aller Polemik ein Stück Lebenswahrheit und Weisheit. Je mehr Menschen Sie aus dem normalen Leben in den Etagen haben, die nun das Sagen haben in unserer Gesellschaft, desto besser geht es uns doch. Ja, weil wir schwach geworden sind, ist der Angriff auf die Freiheitsrechte der Schweizer Verfassung und des deutschen Grundgesetzes überhaupt möglich, weil wir den Ernst der Lage nicht erkennen. Weil wir uns von linkesten Journalisten, in Deutschland meine Kollegen Stefan Aust, früherer Herausgeber des Spiegels, Heribert Prantl, Chefredakteur der nun linkesten, größeren noch Zeitung der Süddeutschen, die sagen uns, noch nie ist die Verfassung so beschädigt worden wie in den letzten 3 Jahren. Noch nie sind so viele Freiheitsrechte abgeschafft worden wie in den letzten 3 Jahren. Und noch nie hat uns eine Kirche, als wir sie am nötigsten brauchen, im Stich gelassen. Das sagen Ihnen linke Leute. Sind die deshalb Nazis? Sind sie nicht im Gegenteil hellwach, dass sie das sagen? Nelson Mandela, Südafrika, der große Held der Linken, der Kirchentage der Linken, Christen, aber auch überhaupt, die tragen ja Nelson Mandela vor sich her. Nelson Mandela hat gesagt, die Zivilisation einer Gesellschaft erkennt man am Umgang mit ungeborenen Kindern und mit pflegebedürftigen Alten. Nach diesen Maßstäben, meine Damen und Herren, sind wir keine Zivilisation mehr. Ist Ihnen das klar? Nach der Fristenregelung, und das konnte man wissen, das ist der Spalt im Deich und dann bricht alles auf. Das Recht auf Abtreibung. Und wir sind inzwischen so weit in Deutschland, dass eine Stadt, die von der CSU, von der Christlich-Sozialen Union regiert wird, nämlich Augsburg, verboten hat, dass die Lebensrechtsbewegung Plakate aufhängt, indem man diesen berühmten kleinen Fötus sieht aus dem Film Der stumme Schrei, wo an einem wenige Wochen alten Baby schon alles zu sehen ist. Schon fix und fertig. Aber Sie dürfen ja noch nicht mal mehr vor einer Abtreibungsklinik still beten. Merken Sie eigentlich, auf was für eine Gesellschaft wir zugehen? das hat doch nichts damit zu tun, dass die Zukunft, Stiftung Zukunft CH oder Peter Hane, dass die jetzt plötzlich hier einen ideologischen Trumpf haben wollen. Es geht doch um die Humanität, um die Zivilisation. Wollen wir denn alles zerstören? Das darf doch nicht wahr sein. Menschliches Leben steht auf dem Spiel. Sowohl das Geborene als auch das Ungeborene. Die Menschlichkeit steht auf dem Spiel. Dostojewski. Schaffen wir Gott ab, dann ist alles erlaubt. Das erleben wir doch heute. Deswegen auch jenseits des persönlichen Glaubens, dass Sie vielleicht hier in dieser überfüllten Halle oder im Kontrafunk, die Sie uns hören, sagen, es ist ja alles gut und schön, aber dass du diese Religion, das ist ein bisschen eine Herzenssache und das ist ja Privatsache. Und warum breitet der das jetzt da aus? Und da merken Sie plötzlich, es ist keine Privatsache. Es ist nicht nur Herzenssache. Es ist nicht nur irgendwelche religiöse Belanglosigkeit, sondern ist die Existenzfrage unserer Staaten. Mit der Ausgangsfrage, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Ein Land ohne Gott ist ein Land ohne Menschlichkeit, ohne Werte, ohne Maßstäbe, ohne Gerechtigkeit. Und ich habe zwei Pole in meinem Berufsleben. Eines der ersten Interviews, das ich vor 51 Jahren blutjung damals bei der ARD gemacht habe, Europawelle sah, war ein Interview mit Otto von Habsburg. Der wäre damals, gäbe es die Monarchie in Österreich noch, der österreichische Kaiser gewesen. Deswegen redete ich ihn auch an mit kaiserlicher Hoheit. Und da sagt er zu mir, Europa ist nur unter dem Kreuz zu haben und sonst gar nicht. Und an die deutschen Hörer kann ich nur sagen, diesem Otto von Habsburg verdanken wir entschieden die Wiedervereinigung Deutschlands. Denn seine Pan-Europa-Union, dieses alten großen Europäers, hat es dazu gebracht, dass in Ungarn der Zaun aufgeschnitten wurde. Und damit Tausende von DDR-Bürgern fliehen mussten und dann brach das Reich des Kommunismus zusammen. Unter dem Kreuz. Und das letzte große Interview, was ich geführt habe, war mit dem Sozialdemokraten Hans-Jochen Vogel, früheren SPD-Bundesvorsitzenden. Kurz vor seinem 90. Geburtstag ist danach gestorben. Wollte noch einmal ein größeres, längeres Interview geben. Und er sagt, ich möchte das nur mit Ihnen machen. Da sage ich zu ihm, Sie wissen doch genau, dass ich Sie nie im Leben gewählt habe. Und während des Interviews wurde mir erst klar, warum ich das sein sollte. Herr Vogel, haben Sie Angst vor dem Tod? Nein, seit ich Jesus kenne, nicht mehr. Frage, was bereuen Sie in Ihrem Leben am meisten? Antwort, dass ich Jesus erst so spät kennengelernt habe, mit über 80. Und dann, gegen Ende der Sendung, live, er merkte von der Uhr, jetzt sind nur noch eine Minute, unterbricht er mich und sagt, wissen Sie, Herr Hane, was das wichtigste Datum der Zukunft ist? Das jüngste Gericht. Dann sagt er, wir werden uns alle einmal vor Gott verantworten müssen. Und das ist die größte Befreiung und die größte Barmherzigkeit, die es gibt. Dann wird einmal Gerechtigkeit sein. für die Missbrauchsopfer, die sich bis heute nicht, verstehen Sie, Missbrauch, katholische Kirche, das ist ein Promille des Missbrauchs. Der Missbrauch findet in den Familien statt und zwar nicht in Hartz IV und Unterschicht, sondern der Herr Amtsgerichtsdirektor, der im Nadelstreifen kommt und die Bürgerlichkeit und die Mutter geht währenddessen spazieren. Das Schweigen der Mütter ist eines der schlimmsten Dramen unserer Geschichte. Und als ich das geschrieben habe, wurde ich fertig gemacht. Und Jahre später schreibt die linke Süddeutsche Zeitung eine Doppelseite mit der Überschrift „Das Schweigen der Mütter“. Der Schutzraum, der am meisten gefährdet ist. Nicht? Das sind nicht mehr die Küken und die armen Tiere und die Kröten, die über dir, sondern das ist das Baby im Mutterleib. Gleichzeitig die Kinder, die von ihren eigenen Vätern missbraucht werden. Was wollen Sie denen denn sagen, die das 40, 50 Jahre mit sich rumtragen, wenn sie nicht wissen, es wird einmal Gerechtigkeit sein? Was soll ich denn noch glauben, als einer, der es als das größte Verbrechen bezeichnet, dass wir in den letzten 3 Jahren den Menschen keinen Trost gegeben haben, kein getröstetes Sterben, keine Fürsorge, dass wir sie isoliert wie Vieh haben sterben lassen und sie verscharrt haben. Mit was will man sich denn trösten? Wenn es nicht einmal diese Gerechtigkeit gibt, und das sagt mir ein Sozialdemokrat, und er sagt: Wenn ich heute den Bundestag höre, frage ich mich, was würde Jesus jetzt dazu sagen? Wie anders hätte die Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland laufen können, wenn dieser Mann diese Erkenntnis 30 Jahre früher gehabt hätte? Das ist doch die Wahrheit. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Der spanische Philosoph Ortega y Gasset hat gesagt, die Zukunft gehört denen, die der nachfolgenden Generation Grund zur Hoffnung geben. Es geht mir doch nicht um die alte Generation, es geht mir doch nicht um meine Generation. Die hat das alles schon 1000-mal gehört. Und wenn sie es nicht hören will, muss sie es fühlen. Und sie wird es fühlen. Wer heute alt wird und merkt, es gibt keine Renten mehr, es gibt keinen Wohnraum mehr und die Pflegeheime werden in Deutschland bereits von der Kirche zu Flüchtlingsheimen umgewandelt und die Alten werden wie Müll auf die Straße getrieben. Und wir haben eine Gesellschaft, wie damals Hans-Jochen Vogel auch in dem Interview sagte, die Alten förmlich dazu treibt, dieses wunderschöne Wort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie nicht länger stören wollen. Und er fragte mich damals in dem Interview, wollen Sie eine solche Gesellschaft, in der Alte sich überflüssig fühlen? Aber um die Jungen sollte es uns gehen. Wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern Grund zur Hoffnung geben, dann eröffnen wir uns selbst die Zukunft. Die Raiffeisenbank-Bewegung hat ja den wunderschönen Spruch, wir machen den Weg frei. Und so verstehe ich die Aufgabe der Stiftung Zukunfts-CH. Den Weg frei machen für die Werte, die unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Familien lebenswert machen. Nicht als Spielverderber, sondern als Menschen, die das Leben eröffnen und sagen, ihr bringt euch um, wenn ihr die Verfassung der Schweiz oder das Grundgesetz Deutschlands mit Füßen tretet. Ein Mann wie Raiffeisen, Wurzeln, Zukunft ist Herkunft, war ein ganz frommer Mann. Lebte zur Zeit von Marx und Engels, ist vergleichbar als Sozialreformer in der Geschichte, stehen diese drei nebeneinander, Raiffeisen, Marx und Engels. Der eine hat geradezu das Paradies auf Erden geschaffen, mit seinem Brotverein, mit seiner Darlehenskasse, mit der sozusagen Zivilisierung im Sinne von angeschlossen an Infrastruktur und so weiter der Landbevölkerung. Und die anderen haben zur Zerstörung dieser Welt entscheidend beigetragen. Das sind die Unterschiede, ob ich das mit Gott mache oder ohne Gott. Einer für alle, das war das Motto von Raiffeisen. Bis heute noch das Motto der Raiffeisenbanken. Also die müssen Ihnen dann hier für die Stiftung einen ganz großen Obolus zahlen, eine Riesenspende für diese Werbung. Aber die wenigsten Mitarbeiter dort wissen das noch nicht mehr. Einer für alle, ist ja das Motto. Das war das Ergebnis einer Bibelstunde und Raiffeisen meinte damit Golgatha, Jesus. Einer für alle ist gestorben. Und alle für einen, für Jesus, setzen sich ein. Damit ist die größte Sozialbewegung der Welt entstanden, die heute sogar Weltnaturerbe, das heißt ja, glaube ich, Kulturerbe, Weltkulturerbe ist Raiffeisen. Nicht Marx, nicht Engels. So viel zu den christlichen Wurzeln. Meine Damen und Herren, wie kommen wir aus der Krise? Durch Mutmacher, nicht durch Miesmacher. Wir brauchen keine Angstmacher, wir brauchen keine Panikmacher. Wir brauchen nicht die Apokalyptiker, die uns das Ende der Welt durch ein Virus hervorrufen wollten. Und nachdem das nicht geklappt hat, haben wir jetzt das Ende der Welt durch die Klimakatastrophe. In diesem Sommer war es ja besonders katastrophal. Ich habe meinen Wintermantel wieder rausgeholt. Also so viel zur Erderwärmung. Wir brauchen diese Panikmacher nicht. Wir brauchen Mutmacher. Wir brauchen keine Bedenkenträger. Wir brauchen Hoffnungsträger. Und Hoffnung ist ohne Gott nicht zu haben. Warum? Sonst würde unsere Hoffnung an unseren Grenzen enden. Wenn es Gott nicht gäbe, endet unsere Hoffnung an unseren Grenzen. Und wir wissen doch, wie eng die sind. Und jetzt können wir alles nochmal wieder aufrollen, wie eng sie sind. Wie viele der Geschlechtsumgewandelten wollen das wieder rückgängig machen? Wie viele der abtreibenden Mütter würden es am liebsten wieder rückgängig machen, weil sie unter schwersten Depressionen leiden, weil sie keinem Kind mehr in die Augen gucken können? Wie viele würden das wieder rückgängig machen? Die Intoleranz der Toleranten. Das, was als Bereicherung unserer Gesellschaft bezeichnet wird und uns ins Unglück führt. Wir wollen diese Apokalypsen nicht mehr. Oder um es mit einem Wort zu sagen, meine Damen und Herren, ohne Gott ist kein Staat zu machen. Ohne Gott ist kein Staat zu machen. Frei ist nur, wer Freiheit gebraucht. Eine der stärksten Sätze, die Sie aus der Schweiz exportieren können in diese Welt. Deswegen machen wir Gebrauch von unserer Freiheit und geben die Hoffnung weiter, auch von einer solchen Veranstaltung. Das muss ansteckend sein, auch die, die uns über den Kontrafunk hören, ansteckend sein. Gustav Heinemann, auch einer der deutschen Bundespräsidenten, stellte sich vor das Plenum des Bundestages und rief der linken Ecke zu: Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Christen, meine Damen und Herren, haben erst verloren, wenn sie aufgeben. Die Schweiz ist erst verloren, wenn es keine Eidgenossen mehr gibt, die die Verfassung verteidigen, die die Verfassung verbreiten, die sie lehren und vor allem, die sie leben. In diesem Sinne packen wir es gemeinsam an in Deutschland und der Schweiz. Und dazu Gottes Segen.